Weinfach, der Podcast von Mövenpick Wein mit dem Reto Scherer, der Karin Frautschi und spannenden Gästen aus der wunderbaren Welt vom Wein.
Wir sind ein Wein-Podcast und heute aber ganz im Zeichen von Wein mit Kohlensäure oder schlicht und einfach Schaumwein. Also Sprudel wie zum Beispiel Champagner, aber natürlich nicht nur. Die Welt der Schaumwein ist gross und spannend und gerade in den letzten Jahren immer populärer geworden. Dort, wo andere Getränke vielleicht eher zurückgegangen sind, sind Schaumwein hoch im Kurs. Und ich selber merke bei mir, je älter das ich werde, umso lieber habe ich auch mal ein Getränk mit Kohlensäure im Weinglas. Jemand, der aber gar nie hätte müssen älter werden müssen, um das zu merken, ist Karin Frautschi. Für sie ist das jetzt die Sendung vom Jahr.
Absolut, wo du recht hast. Hast du recht, Reto, aber ich bin leider älter geworden, weil ich so lange auf die Folge, die wir heute endlich machen dürfen, müssen warten. Und das ist so toll, dass wir das heute machen. Das ist für mich wie Weihnachten, Geburtstag und noch gerade Ostern auch noch, alles zusammen.
Also, Frau Frautschi sprudelt schon mal vor Freude und ist sicher ein grosser Fan. Das freut uns sehr. Aber wir haben auch noch jemanden eingeladen, der in dieser ganzen Thematik Schaumwein tatsächlich auch eine Ausbildung abgeschlossen hat. Also fast abgeschlossen hat. Herzlich willkommen, Matthias Arduini, Geschäftsführer Mövenpick Wein St. Gallen.
Hallo Reto, vielen herzlichen Dank. Danke für die Einladung. Und liebe Karin, hey, wie schön ist das? Ich freue mich sehr. Mit dir mit.
Gell, danke, dass ich da sein schön. Darf. So viel Freude hier im Podcast-Studio. Matthias, sag mal, was ist das für eine Ausbildung, die du hast? Das klingt ja extrem spannend.
Genau, ich bin gerade dabei, den Champagner-Master zu machen. Das geht von der University of Washington aus. Wow. Es ist ein sehr fundiertes Champagner Programm, was weltweit anerkannt ist. Es kombiniert sehr viel, das sage jetzt mal nicht nur die Geschichte, die Geologie, das Terroir, nimmt Weinbau mit, aber es legt natürlich ganz viel Wert auf den Markt.
Ja. Und kann das jeder machen? Also könnte ich das auch oder ist das schwierig?
Du, es braucht
ich glaube so.
Es braucht viel Passion dazu. Ich sage jetzt mal so, schwierig ist immer relativ, aber wenn du viel Passion und Leidenschaft dafür hast, es geht natürlich viel auch um Markt, um Trends und was entwickelt sich, was wird gekauft, die Prognose, die Zukunftsperspektive. Mhm. Also es ist wirklich praktisch, aber wirklich auch diese theoretische.
Also, ein riesen Feld, das da für dich sich geöffnet hat. Für viele Menschen gibt es ja aber in Sachen Schaumwein, sage ich mal so, Prosecco oder Champagner. Aber die zwei allein, das wird der Thematik nicht wirklich gerecht.
Das ist so. Das ist auf keinen Fall wird's nicht gerecht. Es gibt ja so viel mehr. Wir nehmen zum Beispiel Cremant, es gibt Trintodoc, Asti Spumante, Cava, Cab Classic, diese generelle Deklaration von Sparkling Wine und auch Franciacorta.
Aber alles, was du jetzt aufgezählt hast, sind das einfach länderspezifische Deklarationen? Also für Frankreich der Champagner, für Italien der Franciacorta, zu Deutschland, zu Österreich und bei uns der Sekt. Ist das so?
Es ist nicht ganz so einfach. Es ist teilweise so, es sind nicht nur länderspezifische Begriffe, sondern jeder dieser Begriffe steht für eine eigenständige, rechtliche, definierte Kategorie. Wir nennen es auch geschützter Ursprung zum Beispiel, oder wenn es um Champagner geht oder Franciacorta. Und das sind ganz klare Vorgaben mit der Herkunft, über die Rebsorten, über die Herstellungsmethode, die Reifezeit, wann darf es dann auf den Markt, die Qualität. Und alles wird sehr streng reglementiert.
Aber wieso gibt es denn zum Beispiel allein in Frankreich so viele verschiedene Namen?
Das bezieht sich eben auch auf die jeweilige Region. Also wenn wir über Champagner sprechen, dann kommt es aus der Champagne und darf nur gewisse Rebsorten wie Pinot Noir, Meunier, Chardonnay, es sind aber viele andere. Und Cremant zum Beispiel kommt aus anderen Regionen. Man kann einen Cremant so aus Elsass, aus der Loire, also es gibt wirklich verschiedene regionenspezifische Einteilungen.
Mhm. Aber wieso reden denn gleich immer alle Leute einfach von Champagner oder Prosecco?
Das ist eine sehr gute Frage. Man könnte jetzt einen eigenen Podcast darüber aufnehmen, aber vielleicht, weil es die zwei Antipoden sind, die zwei, sage ich jetzt mal, von der Stilistik, von auch von dem Geschmacksprofil und auch irgendwo von der Herstellung, von Aufwand und auch vom Preis und der Marktsegmentierung sich unterschiedlich sind.
Mhm. Und man muss ja auch sagen, an dieser Stelle, entscheidend an dieser ganzen Geschichte ist ja auch immer das Herstellungsverfahren.
Absolut, absolut. Das ist so. Und wenn ich darf, hole ich als Kunde aus. Mhm. Wir sprechen vor allem, wenn wir über Champagner und heute auch mit Franciacorta über eine traditionelle Flaschegärung. Das heißt, es findet eine zweite Gärung in der Flasche statt. Dort entstehen dieses Feinperlige, oder wie Champagner, aber auch beim Cremant, bei gewissen Winzersekt. Oder?
Also, dass es so ein bisschen prickelt.
Richtig, dass es prickelt. Und man startet immer von einem Grundwein. Ich mache es wirklich einfach, gibt noch ein bisschen Tirage dazu, das ist Hefe und Zucker, das kommt in die Flasche und dann startet diese zweite Gärung. Dort entsteht Druck und es entstehen aber gewisse Aromen, auch von Autolyse, diese Brioche, Nuss, diese leichte Hefe und danach, diese Hefe lagern sich ab, man tut es degorgieren, sagt man, das heißt, man zieht diese abgelagerte Hefe wieder raus und das Ergebnis ist diese feine Perlage, die einfach mehr Textur, mehr Komplexität und auch diese längere Haltbarkeit als eine zum Beispiel klassische Tankgärung oder Charmat-Methode wie vom Prosecco.
Okay, und dann können wir noch ein Wort zu den Blätterchen verlieren, zu der Kohlensäure. Also die wird dann künstlich beigesetzt oder wie entsteht die?
Nein, das ist einfach erklärt, sind das die Hefen, was den Zucker aufessen sozusagen. Das ist wirklich eine chemische dann Vorgehen, was passiert. Hm. Und daraus entsteht CO2.
Also das heisst, man kann sagen, desto weniger künstlich hinzugegeben wird, desto hochwertiger ist das Produkt. Ganz einfach.
Absolut, absolut. Gary, du hast es auf den Punkt gebracht.
Das hört ja schon gut an.
Also, das ist auch gesünder.
Es ist gesünder.
Ja, hat ja weniger Zucker drin.
Es ist gesünder und was man sagen muss, es ist auch schwieriger, weil ich sage, es gibt auch so ein Verfahren, das nennt man auch Imprägnierverfahren. Ich mache es jetzt auch wieder ganz, ganz einfach und bitte nehmt das bitte mit Vorsicht.
Ja, aber wir sind froh, so, wenn du es einfach erklärst.
Wir können es sowieso nicht
fast so das Stream-Prinzip, wo wirklich CO2 einfach so hinzugepumpt wird oder dazugegeben wird. Und das ist natürlich ganz ein anderes.
Das sind dann einmal die Flaschen, die explodieren, fast oder beim Aufzug.
Das kennst du schon.
Ich muss politisch korrekt bleiben, aber es ist einfach ein anderes Verfahren.
Ja, ja. Und dann tun wir am Schluss den Korken rein und zu ist es.
Genau. Also in der Richtung, natürlich ist es vom Aufwand und alles, was dahinter ist, viel einfacher, viel kostengünstiger und nicht so natürlich, sage ich jetzt mal, wie eine entstehende CO2.
Und dann muss man ja sagen, Karin ist wirklich die ganz grosse Spezialistin jetzt heute in dieser Sendung. Du hast ja mir gesagt, es gäbe ganz viele Bezeichnungen.
Ganz genau. Soll ich mal loslegen? Ja. Also es gibt ja Bezeichnungen wie... Ich habe ja Barkeeper-Schule gemacht, aber in Amerika, darum kenne ich einfach die englischen Bezeichnungen. Zum Beispiel Brut Champagne, sagt man dort. Dort gibt es ja Brut, Extra Brut, Dry, Extra Dry, Demi-Sec und. Was bedeuten all diese Bezeichnungen?
Es ist nicht mal so ganz so schwierig, sondern es bezieht sich einfach auf den Zuckergehalt. Beziehungsweise auf den Restzucker, was dann in der Flasche drinnen ist. Und wenn wir es kurz auflisten, wir starten von einem Brut Natur oder auch anders gesagt Zero Dosage oder auf Französisch Pas Dosé, aber im Grunde zeigt es die Gramm pro Liter, was im Zucker in der Flasche drinnen sind. Und wenn wir von 0 bis 3 Gramm sind, dann sind wir Zero Dosage. Mm. Also sehr, sehr trocken.
Und trocken ist aber nicht gleich sauer.
Trocken ist nicht gleich sauer, das sind zwei verschiedene Sachen. Absolut, da hast du recht, Reto. Ja. Trocken bezieht sich wirklich auf diesen Zuckergehalt oder Restzuckergehalt. Und Säure hingegen bezieht sich dann diese auf die Weinsäure, was im, oder die Gesamtsäure dann, was in der Flasche drinnen ist. Die Säure bewirkt Frische, Spannkraft, Lebendigkeit, macht auch eine wunderschöne Balance zwischen Zucker und Säure. Ganz ein klassisches Beispiel, wenn man jetzt einen Champagner hernimmt, was eine hohe Säure hat und eine sehr geringe Dosage, also wenig Zucker. Das heißt, es wird sehr geradliniger, straffer, irgendwie auch eleganter, knochentrockener und widerspiegelt auch dieses Terroir viel besser. Umkehrschluss, niedrigere Säure, höhere Dosage, sicher runder, fruchtiger, wirkt auch ein bisschen süßer. Bestes Beispiel dafür, Prosecco.
Ja, genau.
Ah, okay.
Also ich merke mir trocken für mich in, oder? Das heisst dann wenig Zucker.
Wenig Zucker.
Und gesünder.
Ungesünder.
Also der Rindo macht schon die erste Flasche aus Erfahrungen vom Podcast.
Ja, nein, ich
fange
ich fang mal an. Also erste Flasche, ja natürlich, wir müssen sagen an dieser Stelle, ist natürlich ein Champagner.
Tatsächlich.
Ja, wer hätte es gedacht? Ja, man hätte ja etwas anderes als erstes auftun. Was ist das für eine Flasche? Was ist das für ein Champagner?
Wir sind von der Maison Drapier. Südlichere Seite von der Champagne, die sind daheim in der Côte d'Epargne, also südlicher von Reims und Epernay. Es ist ein Brut Natur, also wie wir gerade besprochen haben, von der Dosage sehr, sehr tief, zwischen 0 und 3 Gramm super. Pro Zucker, pro. Gramm pro Liter, Entschuldigung.
Ja.
Das würde jetzt, jetzt
ploppt es. Jetzt könnt ihr nur,
nein, jetzt ist wichtig,
das,
alles still.
Reto, macht die Flasche auf. Meiner, ja genau, wichtiger Moment. 3, 2, 1 und los.
Ist alles gut.
Ja, du kannst das war gut.
Ich. Ich weiß schon. Weißt, ich würde es ja wirklich so gut machen wie noch nie.
Es
so,
sollte ach, eigentlich gar nicht tönen, oder? Nicht. Im besten Fall. Oh.
Wow.
Was für eine Öffnung.
Für das ich das erste Mal so eine Flasche
aufmache. Bravo.
Nein, Moment, ja. Hast du noch, ich komme eben nicht zu den Gläsern.
Genau. Da kümmere ich mich da gerade drum.
Danke vielmals. Sehr gut.
So, dann das zweite. Und
Matthias, willst du etwas zu den Gläserformen sagen? Was sind das?
Das sind nicht typische Champagnergläser, oder?
Jetzt könnte man jetzt, einen zweiten Podcast, eine weitere Sendung über Champagnergläser. Ja. Die klassischen Champagner-Schalen, die weiten, das war mal vielleicht in der Geschichte und in den Filmen, aber nehmt bitte auch etwas großzügigere Gläser, die auch ein bisschen bauchig sind, da kommen die Aromatik, die Vielschichtigkeit, die Tiefgründigkeit vom Wein viel mehr hervor.
Also es ist schon so, wie ja, grösser Döffnung vom Glas ist, ich schmecke es jetzt schon, also es ist ja wahnsinnig fruchtig, was es so gerade entgegenkommt. Ja.
Und sprudelt genau. Richtig, also man sieht.
Trappier hast du vorhin gesagt, Trappier Champagner, genau. Willst du etwas zu dieser Familie sagen? Ist das eine Familie?
Das ist eine Familie, die hat recht viel Geschichte. Seit 1979 ist jetzt Sylvie und Michel Trappier, die immer noch unterstützt vom Vater André im Weingut agieren. Vorwiegend arbeiten die mit Pinot Noir.
Das haben wir jetzt bei uns auch im Glas, oder?
Haben wir jetzt auch im Glas und die haben es vor knapp 100 Jahren schon bepflanzt. Also haben auch wirklich ältere Rebstöcke großflächig angebaut und es dominiert, sage ich mal, diese Pinot Noir. Und auch im Department, im Ob und in der Côte d'Ivoire wird sehr viel Winzer Champagner auch mit Pinot Noir gehandhabt.
Genau. Klingt wahnsinnig spannend. Ja. Und was zeichnet das Weingut aus?
Es ist ein Weingut, das ganz viel auf Nachhaltigkeit, auf Umwelt und sie sind auch seit 2016 das erste CO2-neutral zertifizierte Weingut oder Maison der Champagner. Wirklich Umweltschutz, Nachhaltigkeit, die spielen eine ganz große Rolle. Und seit 1808, wenn es gegründet wurde, ist also lange Tradition.
Ja, nicht schlecht, dann probieren wir doch.
Ich sehe das Strahlen und
die Augen sind wie zwei Atolle, die leuchten wie zwei Atolle.
Du bist schon ein bisschen nervös, oder? Das ist schon ein kleiner Tropfen.
Du bist gesäulet.
Trinken wir es besser als aus der Sante.
Sante, zum Wohl. Es ist wirklich ein Geschmack. So schade, ich sage es einmal mehr vielleicht an dieser Stelle, dass man das wirklich im Podcast nicht kann schmecken kann. Aber das ist ja...
Wow, Wahnsinn.
Sehr, sehr schön. Die Nase kommt sofort, die Pinot Noir, die Frucht.
Und
die ist so schön.
Fast kein Zucker.
Ja, das merkt man aber auch, finde ich.
Finde ich auch.
Ja. Aber ist angenehm, oder? Ist jetzt nicht, dass alles austrocknet. Mm-mm. Es ist sehr angenehm. Es ist dieser kleinbeerige, sag ich mal, dieser Erdbeer-Himbeer in der Nase, die sofort kommt. Pinot Noir ist die Rebsorte, die am meisten Körper mitnimmt zwischen Meunier und Chardonnay. Das heißt, man hat einen wirklich schönen Körper, schöne Länge, bleibt anhaltend am Gaumen. Perlage, sehr, sehr feingliedrig. Und ja, ich finde, das ist ein wunderschöner Einstieg.
Ja, also wirklich, also gewaltig. Ich glaube auch, ich habe vorhin mal noch schnell nachgeschaut auf der Seite. Und bei Mövenpick, da hat es sehr viele Kundenmeinungen gegeben. Das habe ich ein bisschen bei dir abgeschaut, letztes Mal, Karin.
Schauen wir noch gut, gell?
Ja, schauen wir noch gut, einfach zum schauen, was die meinen, oder? Also, das ist schon noch. Und da muss ich echt sagen, es trifft da sehr viel mit den Früchten und auch mit den roten Beeren und mit einfach eben nicht so süß, sondern einfach perfekt, aber gleich wahnsinnig fruchtig.
Die mineralische Seite drückt wunderbar durch. Probier dich mal kurz auf den Gaumen zu konzentrieren, Karin, und denk so an eine leichte Salzzitrone, so eine weiße Grapefruit, so die Zeste von der Grapefruit ist leicht bittere, aber angenehme, schöne bittere, die Säure. Da hast du viel dieses Brioche, ein bisschen Haselnuss.
Das stimmt, und auch so ein bisschen Äpfelbeere, einfach so
ein bisschen. Ja, genau.
Ja. Was ich auch hier dazu muss sagen, in der Barkeeper-Schule haben wir auch einen Cocktail gelernt. Der heisst Pornstar Martini. Das ist einer meiner Lieblingscocktails. Der hat so Passionsfrucht drin.
Ja.
Und da gibt es auch so einen kleinen, in einem Schottgläschen, so ein bisschen Champagner dazu. Und der wird dort jetzt hervorragend passen. Viele Leute trinken das so ein bisschen nebenbei, trinken, weil der Cocktail an sich ist sehr süß.
Ja.
Aber man kann es auch reinleeren. Und das gäbe so eine super Abwechslung.
Okay, gut. Ich weiss nicht, Matthias, wir würden dort kostbare Champagner vermischen mit einem Cocktail. Wobei, ja, wieso auch nicht? Eben, beste Zutaten dort hin und dann kann das ja okay sein.
Ich finde es schön. Ich denke, du sagst es, das ist fantastisch abgestimmt. Nein, lieber Karin. Es ist das Allerwichtigste, aber das, sorry, wir sind heute bei Champagner, aber das betrifft die ganze Weinwelt. Mhm. Wein muss man gern haben. Mhm. Man kann philosophieren, man kann sich streiten, auseinandersetzen, aber man muss es gern haben. Und erst da fängt dann die richtige Freude an. Oder? Deswegen gibt es so viel breit gefächerte Vielfalt und für jeden findet man immer das Passende.
Matthias, für alle, die sich nicht wirklich so auskennen oder nur einmal im Jahr irgendwie sich getrauen, dann da zum Schaumwein an, Richtung Weihnachten oder Silvester oder wie auch immer, wie geht man eigentlich vor? Wie wähle ich den richtigen Schaumwein für mich aus?
Das ist fast unser tägliches Brot, sage ich jetzt mal. Mit dem diese Bedarfsabklärung findet bei Mövenpick auf Tagesbasis statt. Mhm. Und ich würde es gerade an einem Fallbeispiel machen. Wenn der Reto reinkommt und sagt, er sucht einen Schaumwein, und was kann ich Ihnen empfehlen? Und da würde ich wirklich Schritt für Schritt vorgehen und sagen, lieber Reto, für was brauchst du das? Würdest du gern zum Apéro haben, für einen warmen Sommertag? Oder lieber möchtest du was für einen Essensbegleiter? Gibt es eine Region oder eine Stilistik, die du gerne hast, wie wir davor besprochen haben, eher auf diese trockene, herbe, geradlinige, mineralische Seite? Oder das ein bisschen was Lieblicheres, Fruchtigeres? Preis spielt natürlich immer eine große Rolle. Man muss auch immer, ich sage, Fairplay machen. Und so würde ich jetzt wirklich in der Bedarfsabklärung vorgehen und dann den richtigen Schaumwein. Aber dafür sind wir als Mövenpick hier da. Und bitte nie Angst haben zu fragen. Auf keinen Fall. Ganz wichtig.
Ich habe es ja ganz am Anfang auch gesagt, es ist ja schon so, andere Getränke sind vielleicht eher ein bisschen abnehmend in den letzten Jahren. Aber ich glaube, Karin, oder, da liege ich nicht falsch, wenn ich sage, die Schaumspudelsachen, die sind in den letzten Jahren richtig so nochmal aufgekommen. Also die haben sich wirklich entwickelt auch. Und ich habe das Gefühl, es wird viel mehr von denen konsumiert.
Absolut, definitiv. Beispiel ist auch die Gastronomie. Mhm. Es gibt immer mehr und mehr Restaurants, und die eine Schaumweinbegleitung zum Essen machen, zu den verschiedenen Gängen, oder? Und nicht nur das klassische, ja, ein Glas Schaumwein, egal ob das jetzt ein Champagner oder Prosecco oder Franciacorta, der ist aber einfach zum Apéro, sondern wirklich was über den ganzen Abend dann begleitet.
Mhm. Zu was würdest du den trinken? Zu was für Essen?
Das ist jetzt ein Champagner, der viel Körper mitnimmt. Der nimmt Struktur, der nimmt die Fruchtigkeit mit durch diese knochentrockenere Seite. Sicher etwas, was Apéro plus, und wobei würde ich es dann schon zum Essen fantastisch beherren. Es kann auch wirklich, ich sage, fast jeder Champagner oder Schaumwein geht zu Käse, aber man kann es auch zu einer wunderschönen Vorspeise, auch zum Fisch. Das ist nicht überladen, sage ich jetzt mal, durch diese malolaktische oder zu viel Hefe und Brioche. Deswegen auch schön frisch zu einer frischen Vorspeise. Es kann auch ein Fisch sein mit einer schönen Fischsoße. Man kann auch aus Champagner reduzieren und Soßen machen. Also es würde wunderbar harmonieren.
Was der Champagner für Frankreich ist, für das hat Italia. Was, Karin?
Der Franciacorta.
Juhu! Haben wir eine Flasche auch? Natürlich jetzt schon mal da. Steht genau vor dir, Matthias. Und ich hebe sie dir gerne mal auf. Ah, habe ich die falsch genommen?
Ah, das ist
gut. Nein, Jesus Gott. Da
hast du hat wieder
jemand getauscht. Da sind wir, Entschuldigung.
Wunderbar. Da haben wir Franciacorta vom Ricci Curbastro und Brüt. Das heisst, wir wechseln nicht nur Gebiet, sondern wir wechseln Land. Wir sind in Italien, im wunderschönen Lombardei. Und Norden von Italien, genauer gesagt an Lago d'Iseo. Wunderschöne Gegend, übrigens unbedingt zu besuchen. Man trinkt und isst fantastisch. Und Ricci Curbastro liegt am Südufer des Sees, wirklich eingebettet zwischen Hügeln, sanfte Weinberge. Es ist ein perfektes Terroir für Schaumweine. Und wie Champagner auch ein geschützter Name ist, ist Franciacorta auch ein geschützter Ursprung oder Name für diese norditalienische Seite.
Mhm. Ah, ja. Nur für das Gebiet?
Nur für das Gebiet, richtig.
Ah, Norditalien, aber kommt nicht auch der Prosecco irgendwie aus Norditalien?
Andere Seite von Italien. Ah. Oder?
Also ich möchte dich da nicht...
Die haben alle ihre eigenen Gärtchen.
Ja, ein bisschen östlicher, das stimmt schon. Aha. Da sind wir aber auf die Seite von Venetien, von Julius Real Venetien, irgendwo zwischen auch Treviso und Prosecco, wie gesagt, ist von der Herstellung eine andere Traubensorte, es wird immer klarer, es ist Charmat-Methode, also eine Tankgärung, wird keine Flaschengärung. Das soll jetzt nicht negativ sein, was ich gerade sage, es ist einfach komplett ein anderes Verfahren, ist auch günstiger und wie davor schon kurz angedeutet, es entstehen komplett andere Aromatiken und Geschmacksprofile daraus.
Ja, das müssen wir wieder ein eigenes Sending machen.
Genau, müssen wir wieder ein eigenes Sending machen.
Prosecco müssen wir jetzt da noch ein Spiel
aber
bringen.
Aber eine Frage habe ich gerade, wegen so Champagner, Franciacorta, Prosecco, haben die Bezeichnungen an sich auch etwas mit dem Preisverhältnis zu tun? Also kann man sagen, irgendwie, dass eben da Preislevel unterschiedlich sind?
Es würde weniger jetzt mit, also indirekt ja, ganz einfach, denn jedes Gebiet, egal ob Franciacorta oder Champagner ist, hat eine sehr strenge Gesetzgebung. Und da geht es um Lagerung, bevor überhaupt die Flaschen auf den Markt kommen. Wir haben davor über meine Ausbildung gesprochen, gestern Abend hatte ich durfte Vorlesung teilnehmen und wenn wir jetzt über die Champagner sprechen, haben wir gestern Abend, es wird definiert, wie viel du ernten darfst, zum Beispiel in der Champagne. Ich sage jetzt mal 10.000 Kilo pro Hektar. Es wird genau definiert, wie viele Kilo pro Hektar dann in Reservewein gehen können. Und all das zusammen strenge Reglementation, höhere Qualität und widerspiegelt sich auch im Preis.
Ja, jetzt schummelt es schon wieder.
Ja, aufgepasst. Sorry. Wir haben vorher 100% Pinot Noir drin gehabt. Was hat sie in dieser Flasche?
Jawohl, jetzt sind wir, wie gesagt, beim Weingut vom Ricci Curbastro. Und da haben wir eine Assemblage. Und zwar 60% Chardonnay, Pinot Bianco, was in der Champagne, sage jetzt mal, fast eine zweitrangigere Rolle spielt, weil dort macht alles Pinot Noir, Meunier und Chardonnay. Und hier in der Franciacorta spielt Pinot Bianco oder Weißburgunder eine große Rolle. Und wir haben dann 10% von Pinot Noir, Pinot Nero. Genau.
So, also und was ist das für eine Familie? Du hast vorhin gesagt, Familie Ricci.
Genau, Ricci Curbastro. Sie sind ein mittelgroßes Weingut, haben 32 Hektar, ganz lange Geschichte, wurden im 13. Jahrhundert gegründet und ist wirklich ein Weingut, was ganz viel Tradition, Geschichte. Sie haben auch eine super Hospitality, nehmen auch die Leute. Deswegen habe ich davor gesagt, wenn jemand mal vorbeigeht, wirklich unbedingt stehen bleiben. Und Riccardo Ricci und Annalisa Massetti sind Weinhersteller und Enologen und für die machen für mich eine hervorragende Arbeit.
Also du kennst die persönlich?
Ich kenne die persönlich, ja. Genau, richtig.
Du hast vorher gesagt, aber es sind verschiedene Traubensorten da drin.
Richtig.
Ist das ein... größere Schwierigkeit für einen Franciacorta oder Champagner oder so, das zu machen, als jetzt bei Rotwein oder Weißwein?
Es ist eine sehr, sehr gute Frage. Es geht, wir können danach noch ein bisschen genauer eingehen, denn das würde danach super auch zum Thema passen. Im Grunde, die Assemblage ist das Wichtigste, was eine Maison oder ein Produzenten
machen. Assemblage hast du mal erklärt, was es ist.
Genau, die Zusammensetzung aus verschiedenen Traubensorten, danke Reto. Und das ist ganz wichtig, denn das zeigt die Stilistik und auch die Idee hinter einem Haus. Und ab und zu kann das teilweise auch Monate dauern, bis sie die Assemblage definieren. Mhm. Die haben dann hunderte von hunderte Proben, wo sie vielleicht 2% mehr Chardonnay, 1% weniger von dem. Und das wird dann wieder verkostet. Man macht ein Auswahlverfahren, man verkostet weiter. Und das dauert wirklich teilweise auch Monate, bis man dann die Assemblage, ich sage es mal, der Stilistik von Haus angepasst hat und mit der glücklich dann auf den Markt gehen kann.
Klingt nach einer richtigen Wissenschaft.
Zum Wohl Karin, auf dir. Da ist es. Zum Wohl. Die Wissenschaft zum Wohl.
Zum Wohl.
Ich habe übrigens nur schnell wegen dem Aufmachen vor. Ich habe vorsichtig auf du, aber sie ist halt manchmal, ja, ich bin eigentlich...
Ich habe es gesehen.
Ja.
Also,
Matthias, sag doch noch etwas zum Öffnen, so allgemein. Also, kann man Fehler machen?
Ich sage jetzt mal was zu dir. Es liegt nicht nur an dir. Die haben die Flaschen im Auto mitgenommen. Die sind auch leicht geschüttelt dahergekommen. Also, du hast das souverän gemacht. Aber am besten, am besten neigt man die Flasche. Wichtig ist, nie den Korken aus der Hand lassen. Sonst, falls der abpuppt, dann springt er irgendwo ins Auge oder ins Gesicht von jemandem.
Genau.
Flasche neigen, 45 Grad und wichtig, den Korken festhalten und die Flasche drüber.
Und noch viel, viel wichtiger ist, wenn er das Netzli wegnimmt, wo ich jetzt da gerade... Wie heisst das?
Musele.
Ja.
Mauselett.
Mauselett.
Also wenn ihr das Mauselett wegnehmt, ab dann ist die Flasche scharf.
Ja,
das heisst, wenn man, das ist wirklich, also das kann lebensgefährlich sein. Sage ich, also es kann wirklich
ins Auge. Hat auch schon viel Unfall gegeben.
Es kann ins Auge gehen, das Auge daneben. Und dementsprechend, also wenn ihr das Netzli wegnehmt, da, das Mauselett, dann muss man schauen, dass man ab dann nie mehr auf einen Mensch zielt. Also das machen wir ja eh nicht mit einer Flasche, machen wir auch nie. Aber einfach, dass man nicht noch aus Versehen auf einen Mensch zielt, so meine ich, sondern immer raus oder an die Wand oder irgendwo weg. Das ist ganz wichtig.
Richtig.
Und was sagst du zu denen, die Champagnerflaschen oder eben auch eine andere nehmen und dann mit so einem scharfen Messer
den Korb... Mit dem Säbel. Ja.
Kann man machen.
Wir machen es wieder vor, ich denk's und du sagst das, Reda.
Nein, also du haltest nichts davon. Zum Wohl. Das bist du nicht mit dem Selbst. Das sind ja dann einfach auch Blöffe,
oder? Ist mir schon.
Ich vergleiche es immer wie irgendwo in einem Lokal mit einem wunderschönen Champagner, der so viel Zeit gebraucht hat, so viel Handarbeit dahinter ist und mit dem sprudelt man durch die Gegend. Ist einfach viel zu schade.
Ja, wenn das Thema schon mal gehabt bei der Formel 1, bei der Rangverkündigung. Das ist wirklich, das ist nicht, geht in mein Herz nicht rein. Also das darf nicht sein. Dass man Lebensmittel vergeudet. Aber ja, jetzt anderes Thema. Da, wunderbar, wunderbar, goldig, auch da, also
mega schöne Farbe auch.
Ja, sehr. Da sind wir jetzt im Verhältnis zum sag jetzt mal, diese klassische, leicht rot angefärbte Pinot Noir Farbe vom Champagner. Jetzt sind wir auf ein ganz klassisches, leuchtendes Goldgelb. Ich finde Nase sehr elegant, diese leichte floreale, frische Seite. Hat auch etwas leicht Herbales, so mit einer Zitronenminze drinnen. Und Gaumen, für mich Druck ganz klassisch, golden delicious, dieser Apfel, diese Saftigkeit.
Sag schon, ob da zum Zucker kalt?
Da sind wir auf Brü, das heißt, der Produzent darf bis 12 Gramm pro Liter. Ihr müsst jetzt nochmal nachschauen, wie viel da genau drinnen ist. Es ist sicher weniger wie 12, das merkt man auch am Gaumen.
Finde ich jetzt auch. Alles gut.
Ja. Und für mich... wunderschönes Paradebeispiel für alles, was Franciacorta gibt. Ja. Franciacorta ist im Norden von Italien, habe ich davor erwähnt, ist aber immer noch südlicher von der Champagne und auch von der klimatischen Bedingung her etwas wärmer. Und das widerspiegelt sich auf Franciacorta, tendieren noch etwas weniger Säure. Sie haben immer noch eine vorgehobene Säure. Ich glaube, das merkt man auch animiert. Man hat richtig Lust auf ein zweites Glas.
Ja.
Aber im Vergleich zum Champagner haben sie immer ein bisschen weniger Säure. Deswegen auch oft als als Einstieg wie in die Champagnerwelt gedacht.
Ah ja.
Ja, weil wer jetzt da diese Schaumweinseite und diese Säure nicht oder sie den Gaumen noch nicht so parat dafür hat, ist ein Franciacorta ein wunderbarer Einstieg, denn er zeigt Frische, die ganzen Merkmale von auch traditionellen Flaschengärung wieder vorgesprochen, aber nimmt alles ein bisschen sanfter und wärmer und runter. Auch die Aromatik und die Frucht geht ein bisschen eine reifere Frucht. Kann auch leicht exotisch sein.
Das ist aber super. Da muss man es unbedingt merken für Leute, die vielleicht eben eigentlich nicht so viel Mal pro Jahr in den Genuss kommen oder vielleicht auch sagen, ja, Champagner, das ist mir jetzt vielleicht schon ein bisschen zu fest drin oder eben zu hoch oben und so. Dann kann man den nehmen und das ist super. Als
absolut.
Einstieg.
Gut. Absolut.
Bevor wir zu unserer nächsten Flasche kommen, liebe Karin, gibt es jetzt unsere Rubrik.
Wein und Vorurteil im Expertencheck.
Schaumwein wie Champagner sind vor allem auch wegen ihrem Image eher teuer.
Das ist tatsächlich ein Vorurteil und das stimmt nicht gut, dass du es angesprochen hast, Karin. Gerade Champagner, auch andere Schaumweine, sind extrem anspruchsvoll in ihrer Herstellung. Und die sind so anspruchsvoll, dass Champagner-affine Menschen, wie ich sagen, dass er sogar der günstigste Wein überhaupt ist und nicht der teuerste.
Ah, wirklich?
Insofern, dass es vor die Qualitätsstufen so hoch, so hoch eingestuft ist. Es wird von Hand geerntet, es braucht Zeit für eine traditionelle Flaschengärung, es braucht viel Handarbeit. Diese Hefelagerung, das Rütteln, das Degorgieren, diese Abfüllung, das ist alles sehr viel Arbeit. Und ich sage es jetzt mal ganz frech, wenn man es ab und zu mit einem anderen Wein oder einem Weißwein vergleicht, wo man vielleicht schnell mal gärt, abfüllt in die Flasche und innerhalb vielleicht von einem Jahr auf den Markt kommt. Champagner haben komplett eine andere Gesetzgebung. Ja. Die Non-Vintage müssen mindestens 15 Monate lagern, die Vintage 36 Monate, bevor sie auf den Markt. Es gibt Champagner, die lagern teilweise 7, 8 Jahre. Oder 15 Jahre.
Bevor sie verkauft werden.
Oder 25 Jahre.
Ja, das also, sind noch Lagerkosten, wenn du die heimst. Ja, Champagner musst lagern von 25 Jahren, kannst du nicht verkaufen bis dahin.
Ja, und auch das Risiko, das mitschwingt. Ja,
absolut, absolut. Und wie man so wirtschaftlich sagt, das Return on Investment muss dann natürlich anders eingestuft werden.
Mhm. Ja. Und wie lange, sagen wir, der Champagner wird jetzt so lange gelagert, nur schon bevor er verkauft wird. Wie lange kann man die nachher, nach dem Kauf, selber im Keller lagern?
Ach, du stellst heute so viele gute Fragen.
Das ist auch eines meiner Lieblingsthemen, ja, oder?
Ja, das liegt dir. Das liegt dir.
Das hätte ich heute auch allein können machen.
Das ist so, das ist so. Die Champagner werden degorgiert. Das habe ich kurz davor angesprochen, nachdem sich die Hefe in der Flasche sedimentiert. Das wird gerüttelt. Die Hefeersatz geht langsam gegen Hals von der Flasche und danach wird es degorgiert. Und es wird dann auch abgefüllt, etikettiert und auf den Markt gebracht. Das Beste, was du machen kannst, ist mindestens noch 1 bis 3 Jahre nach Degorgement warten. Das ist so wie ein bisschen wie mit dem Rotwein, wo sich die Tannine einbauen, die Säure bindet sich ein. Beim Champagner auch. Die Perlage stabilisiert sich, wird sie feingliedriger, der Wein reift weiter, die Aromen werden komplexer, vor allem diese Fruchtaromatik entwickelt sich. Also man kann es natürlich gerne sofort trinken, aber wenn man es noch ein paar Jahre lagert, passiert gar nichts. Und das betrifft jetzt vor allem diese Non-Vintage, die Brut Champagner. Mhm. Wenn man jetzt hingegen auf hochwertige Champagner geht, ja, das ist offen. Also hier ein Champagner offen, von 1982 trinken dürfen. Natürlich ist da die Perlage sehr, sehr, sehr minimal feingeriet. Aber die Aromatik, die ist so weit, es bringt Marzipan, ganz reife Frucht. Das ist eine Offenbarung, vor allem ein super Jahrgang auch.
Ja, gerade will ich sagen, wenn man auch sagen, 1982 ist ein Jahrhundert, ja, wenn nicht ein Jahrtausendjahrgang.
Das ist, also,
das ist ja der beste.
Das ist so.
Ja,
ja.
Meine Frau ist dann auf die Welt gekommen. Das ist der beste Jahrgang. Ist. So. Also, wir haben die nächste Flasche und jetzt klopfen wir uns tatsächlich direkt zu der Weihnacht an, sage ich, mit dem Champagner-Rosé. Was ist da drin?
Wow. Schöne Flasche nur schon.
Oder? Das ist eine wunderschöne Flasche.
Der Charles.
Der Charles. Charles Heizek, eine Maison, die ist in Reims, in der nördlichen Seite von der Champagne, also Montagne de Reims, gegründet im...
Ja, gegründet im...
1851. Jetzt habe ich müssen schummeln und auf der Flasche nochmal nachschauen, wenn es nicht mehr gewusst ja, aus dem Kopf. Sorry, ich bin da ganz ehrlich. Und es ist ein Rosé-Champagner.
Und also, der ist vom Charles Heizig.
Jawohl.
Der Name sagt mir etwas. Mhm. Hinter dem Namen versteckt sich eine ganz lange Geschichte. Willst du da mal mit einer kleinen Zusammenfassung
ja, anfangen? Ja, natürlich. Es ist sicherlich eine historische Person. Dazu ein renommierter Champagnerhersteller. Wir gehen jetzt ein bisschen zurück in die Jahre, aber da war Charles Camille Heizig, heiratete oder wie schon sein Vater in die Champagner-Dynastie Henriot ein und wählte beruflich natürlich eine Partnerschaft mit der populären Familie. Gegründet eben 1851 und mit dem Schwager Ernst Henriot. Und es ist eine große Familie, oder? Es ist ein Name, den man, ich sage jetzt mal, in der Schumi-Welt schon kennt. Ja. Und ein wunderschönes Haus mit viel Tradition.
So, ein wunderschönes Haus, ich bin da gerade im Einschenken, viel Tradition. Und ich nehme jetzt einfach mal so an, lieber Matthias, mit einem grossen Keller. Was sind das für Keller, wo die Champagner drin lagert?
Ja, tendenziell kann man sagen, dass in der Champagne die...
Danke vielmals.
Kann man sagen, dass in der Champagne die Flaschen in Keller lagern. Wenn man jetzt, ich mache jetzt gerade ein Beispiel mit Paul Roger. Man muss für die Non-Vintage mindestens 15 Monate Lagerung haben. Paul Roger lagert 36 Monate bis teilweise 4 Jahre in diesem wunderschönen Keller. Aber gerade Charles Heizig ist in Reims. Und in der Stadt Reims gibt es wunderschöne Kreidekeller aus dem 3. Jahrhundert. Die wurden ausgelegt, die sind fast 30 Meter tief. Unter der Erde, die schauen fast so aus wie eine Flamme. Ja, die wurde von oben geöffnet und man hat damals Kreide verwendet. Mhm. Weil unter der Erde ist sie noch feucht und ist leicht zu bearbeiten, auch zu bearbeiten. Und sobald sie mit Luft in Kontakt kommt, trocknet sie aus. Und das wurde verwendet auch zum Bauen. Und im, also, Ja.
30 Meter unter Boden. Und wie lang sind die dort?
Und die sind teilweise bis 8 Kilometer lang.
Was?
Also, und das hebt ausgerichtet?
8 Kilometer?
Aber Moment, das ist jetzt nur für eine Maison. Wir haben in ganz Rems haben wir viel, viel längere. Viel, viel längere. Müsst ihr nochmal nachschauen, wie viel, aber es sind Kilometer über Kilometer
an Keller. Wie viele Flaschen lagert denn in so einem Keller?
Paul Roger zum Beispiel ist jetzt in Epernay, lagert 10 Millionen Flaschen konstant. Das ist aber, weil sie... Also es sind wirklich mehrere Millionen Flaschen.
10 Millionen Flaschen im Keller.
Die haben 10 Millionen Flaschen im Keller. Auch, wie davor schon erklärt, dass wir bei Non-Vintage enorm eine Spur länger lagern als die klassischen Maison.
Hey, Karin! Ja.
Und diese Kreidekeller, die nennt man...
Du mal in so einen Keller?
Ja, mal ein bisschen durchlaufen und ein bisschen schauen, dass auf mich wirken
lassen. 10 Millionen
Flaschen. Es ist wie eine unterirdische Kathedrale. Ja.
Und du bist auch schon mal durch so eine durchspaziert?
Ich regelrecht jedes Jahr darf ich doch durchspazieren. Und ich kann
das
sagen,
dürfen aber nicht alle. Das ist nicht öffentlich. Oder also
man kann schon, man kann anfragen. Okay. Die Häuser sind auch gewillt, Touren zu machen. Okay. Und ich würde es jedem empfehlen, denn es ist so suggestiv. Es ist kein Tageslicht. Du hast keinen Lärm. Du hast eine kühle, stabile Temperatur.
Und du hast immer genug zu trinken.
Hohe Feuchtigkeit.
Ja,
du hast immer genug zu trinken. Und da wirklich optimale Bedingungen dann auch zum Lagern. Und die übrigens, diese Kreidekeller nennt man Crayer. Und diese sehen seit 2015... stehen sie auf der Liste der UNESCO-Welterbe.
Ah. Alles klar. So, ey, weißt du, bevor wir trinken, noch ganz kurz, die Geschichte mit dem Rosé. Es gibt wirklich immer wieder ganz viele Haufen Leute, die mich fragen, wie wird eigentlich Rosé gemacht?
Das ist so, und da geht auch wieder eine kleine Klammer auf und Klammer zu. Es gibt verschiedene Methoden, wie man Rosé machen kann. Achtung, wir sind in der Champagne und es betrifft nur die Champagne.
Okay.
Die klassischere, ich sage jetzt mal die Mazerationsmethode, einfacher gesagt Schalenkontakt. In der Schale ist die Farbe, sind auch teilweise die Tannine, auch gewisse Aromatik drinnen und man lässt es mazerieren. Man hat einfach einen längeren Schalenkontakt. Das zieht extrahierte Aromatikkomponente, man hat ein bisschen eine intensivere Farbe, eine kräftigere Struktur und auch komplexe Aromatik. Und Jingle, in der Champagne ist auch erlaubt mit Rotwein dazu zu geben. Einen Rotweinzusatz.
Aber natürlich nur in den Teil, wo Sie sagen, also klein, oder nicht irgendwie 50% Rotwein.
Genau, richtig. Es ist vorgegeben, es liegt dann auch in, sag jetzt mal, auch in der Maison, wie Sie die Stilistik machen wollen. Wichtig für die Zuhörer, es wird nicht Champagner hergestellt und danach Rotwein dazugegeben, sondern es wird im Grundwein, bevor die Flaschengärung stattfindet. Und es ist ein super Beispiel, denn den Champagner, den wir gerade trinken, der Brut Reserve von Charles Heizig, Rosé, hat einen Anteil, ich glaube um die 5-6% an Rotwein und an Pinot Noir.
Ja. Also ich muss sagen, die Farbe da rein, das ist also, habe ich noch selten gesehen, so eine schöne Farbe, hellorange. Nein, nein,
also, das ist unglaublich. Also wirklich so ein richtiges Rosé.
Und der Geschmack
Glas,
ist
also
schön, oder?
Ist gigantisch. Haben wir schon angestoßen?
Ja, ach, wir machen jetzt mal.
Ja,
mit
dem
Wohl. Zum Wohl.
Gerne. Danke vielmals für den feinen Tropfen.
Ja, sehr, sehr gerne. Oder Farbe, das leuchtende Rose, fast schon diese leicht lachsigere Seite, hat diese süße Himbeer, auch wieder diese Walderdbeer drinnen. Ganz verführerische Nase, gell?
Aber so fein.
Pfirsich,
so fein.
Etwas Goldmelisse.
Und gleich nicht zu süß.
Nein, auch nicht zu so süß. Und nein, ich finde auch dieses Hefegebäcknote, oder dieses, das baut sich und integriert sich so wunderbar in den Wein. Ja, für mich auch einer meiner Lieblingsrosés.
Also ich habe jetzt da schon auch ein paar Probleme. Jetzt haben wir schon beim dritten sind wir jetzt da angelangt. Und eben auch da, man könnte jede Flasche nehmen. Und ich habe immer ein bisschen den Punkt. Weißt, wie entscheide ich mich denn schlussendlich wirklich für welche Flasche?
Also jetzt auch da. Jetzt eben auch alle gut.
Ja.
Ja.
Ist ja manchmal noch blöd.
Am besten alle vier.
Ja gut, die vierte haben wir... wir haben noch eine vierte.
Wir haben noch eine vierte.
Ah,
ja, jetzt habe ich zu schnell gespoilert.
Ja, nein, ist schon gut. Wir haben jetzt mal gesagt, jetzt nehmen wir mal noch eine vierte. Wenn wir so eine
Christmas Edition.
So eine wichtige Sendung.
Die Sendung vom Jahr.
Ja, das ist gut, komm, das ist okay.
Das ist ein Weihnachtsgeschenk für die Karin, dass wir eine vierte Flasche
das nehmen. Das freut mich außerordentlich fest. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie fest.
Ja, okay. Also, die vierte Flasche, die du uns mitgebracht hast, die kommt dann wieder aus Italien.
Genau. Da gehen wir wieder einen Schritt zurück in die Franciacorta.
Aber weißt du was, jetzt nur mal schnell, ja, die vierte Flasche ist auch wieder ein Rosé.
Das ist auch wieder ein Rosé.
Aber dann lasst jetzt den Rosé doch bitte in diesen drei Gläser drin und ich hole euch schnell, hast du schon da, drei neue Gläser?
Perfekt.
Wir haben ja immer Reservegläser, jetzt nehmen wir mal die einfach.
Perfekt.
Und dann können wir nämlich nachher vielleicht auch den Rosé Champagner und Rosé Franciacorta aus Italien miteinander ein bisschen vergleichen. Genau. Dürfen wir das überhaupt machen?
Das, absolut, das absolut. Finde ich das, ist sogar, das finde ich sogar sehr, sehr spannend.
Das ist ein richtiges Tasting da
von uns. Und ich könnte vielleicht diese eine Minute von dir überbrücken, bis du einschenkst, indem ich gerade die Unterschiede, weil wir heute ja Champagner und Franciacorta trinken und jetzt gerade am besten vergleichen, denken wir, das würde jetzt gerade perfekt passen.
Ja.
Und davor haben wir schon gesagt, wenn wir über Champagner sprechen, jetzt sind wir in Nordosten Frankreichs oder zwischen Reims und Epernay. Mhm. Franciacorta sind wir in Italien, Lago di Seo in Norditalien. Und was aber einen großen Unterschied, und das werden wir jetzt gerade am Gaumen merken, deswegen unterstreiche ich es so gerne, sind diese Böden. Denn von der Geologie her hat man in Frankreich diesen Pariser Becken. Das hat sich gebildet, man geht jetzt teilweise auf die Jurassikerzeit zurück und das sind Sedimente aus Meerwasser, der Kreide. Also hohe Mineralik und sehr gute Drainage durch den Boden. Aber Meerwasser. Hingegen in der Franciacorta, da sind wir am See und am See sind Berge und Gletscherschmelze. Das heißt, nach der Eiszeit hat sich wirklich sehr viel Süßwassersediment und dort haben wir nicht diese klassische Kreide, sondern auch Kies. Und das macht einen großen Unterschied, den wir jetzt zusammen degustieren. Und ich freue mich.
Das ist super. Nein, also das ist jetzt wirklich mal etwas Gelungenes, gerade so als Experiment.
Mega.
Darf ich dir die Flasche
geben?
Danke vielmals. Ah, du kannst es mit einer Hand so hinheben und den Fleisch. Das möge ich gar nicht.
Da habe ich auch gerade mein Glas.
Du machst das sehr elegant.
So elegant aus.
Oh, Achtung, das Mikrofon.
Das ist da, sie weg.
Sagst du, jetzt hast du mich zu früh gelobt.
Nein, das ist gut gemacht. Es sieht wirklich, wirklich sehr schön aus. Also, nochmal zum Erklären. Wir haben Champagner vorher schon aufgemacht. Rosé und jetzt Champagner, wo ich bekannt ist, sondern Franciacorta aus Italien. Und die beiden sind jetzt noch ein bisschen... Wir haben noch gar nichts gesagt zum Weingut. Wie heißt Weingut?
Bella Vista. Genau, das Weingut heißt Bella Vista, übersetzt auf Italienisch die schöne Aussicht.
Okay.
Das ist aber wirklich eine wunderschöne Aussicht. Und zwar sind wir hier wirklich im Juwel der Lombardei. Die Weinberge erstrecken sich wie ein Panorama und ich sage immer... Geht hin, bitte auch in der Champagne, lasst die Seele baumeln, den Geist inspirieren. Das ist wunderschön. Aber die Geschichte, die ist krass. Hä? Gegründet 1977, also da haben wir jetzt keine 200 Jahre Tradition, von Vittorio Moretti. Und das war ein Visionär. Hm? Der hat mit nichts angefangen, beziehungsweise ist ein Quereinsteiger, der war in der Industrie, in der Baubranche und hatte immer schon seinen Traum. Und das war Franciacorta-Gegend und er hat sich auch dort verliebt. Er kommt aus der Toskana ursprünglich. Er sagt, er hat sich dann in Mailand groß gearbeitet, aber mit Bewusstsein dann in die Franciacorta gezogen. Und dort werden 190 Hektar Rebland von Bella Vista bewirtschaftet.
190? Also er hat mit nichts angefangen, jetzt ist er bei 190 Hektar.
Ja, das ist
das
so.
Das ist eine Erfolgsgeschichte. Ich würde sagen, zum Wohl.
Zum
jetzt
Wohle.
Bin ich gespannt, was man da rausschmeckt. Zum Wohl, Karin. Alles Leto. Gute. Ich hoffe, du fühlst dich wohl in deiner Sendung.
Total.
Matthias, danke vielmals.
Sehr, sehr gerne.
Zum Wohl. Alles Gute. So, und da können wir jetzt wirklich einen direkten Vergleich machen.
Mhm.
Also ich finde, man schmeckt den Vergleich auch. Und da kann man
absolut
sich auch wirklich damit auseinandersetzen. Ich schlage mich jetzt gerade ein bisschen mehr auf die Seite vom Champagner in dem Moment noch, als jetzt das.
Mhm.
Ist vielleicht aber allgemein, ich kann es nicht beurteilen. Mhm. Wenn man im Gaumen vorher den Champagner gehabt, jetzt der Franciacorta, ich kann es wie nicht, aber ich, ja.
Ich finde, beide widerspiegeln genau das, was wir davor angesprochen haben. Diese wärmere Stilistik, ein bisschen runder. Die Säure ist weniger oder anders integriert. Sage jetzt mal, die fällt nicht so viel auf. Die Aromatik auch. Die Frucht ist ein bisschen reifer noch von Franciacorta im Vergleich zum Champagner. Champagner hat mehr diese Hefegebäck, was jetzt im Franciacorta vielleicht ein bisschen noch fehlt.
Hey, was mir noch aufgefallen ist, wir haben jetzt bei allen vier Schaumwein, die wir heute getrunken haben, die wir probiert haben, hat es auf keiner Flasche einen Jahrgang.
Jawohl.
Wieso?
Das ist kein Zufall. Das sind alles Non-Vintage. Ich habe es heute mehrmals erwähnt, das passt gerade gut.
Non-Vintage?
Non-Vintage, also im Grunde kein Jahrgang. Mhm. Und das ist die Visitenkarte eines Hauses, einer Maison. Durch diese Assemblage, wie wir davor schon angesprochen haben, erzielt, sag jetzt mal, eine Maison die eigene Visitenkarte. Das ist das Aushängeschild für die. Und was sie damit erreichen wollen, ist eine konstante Stilistik. Die eigene Philosophie und Charakter des Hauses am besten, aber auch beständig zu zeigen. Und das macht man, indem man auch dann Reservewein, sage jetzt mal einen Grundwein aus verschiedenen Jahren.
Okay, also
Jahre,
man kann verschiedene Jahrgänge zusammennehmen und die besten natürlich. Genau. Und dementsprechend kann man ja nicht alle Jahrgänge auf Flaschen drucken.
Das ist so, das ist so. Und in dem Moment auch bewusst heute, denn ich denke mal, wir repräsentieren jetzt auch vier verschiedene Maisons und auch die eigene Stilistik. Das ist authentisch und ganz wichtig, das lege ich jedem, der sich mit Schaumwein gerne auseinandersetzt, ans Herz. Nicht unbedingt sofort die Top-Champagner probieren des Hauses, sondern probiert die Non-Vintage, denn das repräsentiert die ganze Philosophie, die ganze Geschichte. Die Vintage hingegen vorwiegend zeigen dann das Jahr. Okay. Die werden nur in Superjahre.
Nur das Jahr und nicht mehr eben Non-Vintage.
Genau, genau. Und da gibt es nochmal eine eigene riesengroße Klammer auf. Da könnte man jetzt die dritte Podcast-Sendung machen über Vintage-Champagner. Wenn ihr Lust und Laune habt, können wir das immer noch machen. Aber heute würde ich mich wirklich auf die Non-Vintage fokussieren.
Katrin hat schon. Wer hätte es gedacht? Karin ist dabei. Du hast aber vorher ganz viel noch probiert. Ich habe dich beobachtet. Frankreich gegen Italien. Ich habe mich wirklich auf die Seite von Frankreich geschlagen. Was ist bei dir, Karin?
Schwierig, sehr schwierig. Mir persönlich, aber eben wie ist immer so ein persönlicher Geschmack. Ja. Ich bin jetzt auch ein bisschen mehr auf der Seite von Frankreich, nach dem direkten Vergleich.
Aber eben, ich weiss nicht, das mit dem direkten Vergleich, weißt du, wie fair das ist? Aber du sagst, man kann es, okay, das ist schon gut.
Ich könnte mir aber vorstellen, weil vor allem in meinem Umfeld merke ich, dass so ein bisschen Rosé-Schaumwein recht am Aufkommen ist. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass jetzt Italien noch bei viel jüngeren Leuten eigentlich fast noch ein bisschen besser
könnte. Das könnte ich mir auch vorstellen. Ja. Vielleicht sogar, auch sogar preislich, weißt du, dass man dort auch noch etwas macht. Weißt du, ein bisschen günstiger ist. Vielleicht.
Mhm. Absolut.
Ja. Absolut. So, apropos ein bisschen günstiger. Wir hätten jetzt noch ganz günstig jetzt in dem Moment.
Jetzt gönnen im Weinfach-Podcast.
Genau. Und zwar, wenn ihr das grosse Geschenk von das mal vier Flaschen wollt gewinnen bei uns im Podcast, dann schickt uns einfach kurz ein E-Mail und zwar auf weinfach@moevenpeak-wein.ch. Über diesen Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt und Einsendeschluss ist bis die nächste Podcast-Folge erscheint. Und mit einer Prise Glück könnt ihr die vier Wein oder Schaumwein besser gesagt, schon gleich in der Post.
Man kann es natürlich auch jederzeit, auch jetzt gerade in dieser Jahreszeit, posten online oder jeder Mövenpick-Filiale. Von denen gibt es ja ganz einen Haufen in der ganzen Schweiz. Wenn wir noch Fragen haben, die wir jetzt vielleicht nicht geklärt haben heute, kann man die uns auch schicken.
Dann absolut, wir gerne beantworten. Sehr, sehr gerne.
weinfach@mövenpick-wein.ch. So, das wäre es eigentlich schon fast gewesen. In dem Moment. Wir sind auch immer froh, wenn man uns mal ab und zu ein Feedback gibt. Vielleicht gerade auch unten anschreiben.
Absolut.
Irgendwo in so einer Podcast-Folge. Dann kann man ja unten dran anschreiben, ob es einem gefällt oder nicht. Danke vielmals, Matthias Arduini, Geschäftsführer Möbelpickwein St. Gallen und Sprudelchef mit offizieller Ausbildung. Noch nicht ganz abgeschlossen, aber schon auf dem besten Weg dazu. Wie lange musst du jetzt noch ganz genau? Also, wann machst du den Abschluss?
Ich werde Mitte vom nächsten Jahr sein, Mitte 26.
Ah, schon bald. Ja. Und wichtige Frage. Wenn es denn soweit ist, mit was stossest du drauf an? Weißt du das schon?
Ja, das hast du sicher schon überlegt.
Nein, habe ich mir nicht überlegt. Nein, ich mache immer Schritt für Schritt.
Okay, zuerst aber das ist ja eine gute Frage.
Aber ich habe einen Weinkeller, der besteht aus 80% aus Sprudel. Also die Ressourcen gehen nicht aus und ich werde es dann so spontan. Ich habe schon was im Hinterkopf.
Gut, genug Vorrat ist auf jeden Fall vorhanden.
Genau.
Karin Fauci, danke viel mal für die Sendung vom Jahr. Für dich mindestens.
Genau.
Auch.
Danke dir.
Ja, sehr gerne.
Für das
sehr
super gern. Öffnen. Es hat wahnsinnig professionell ausgesehen.
Ja, ich habe glaube alles so wie gut überstanden beim Aufmachen.
Genau.
Sehr gut. Sehr
danke,
gut.
Liebe Sprudelwelt da außen. Wirklich. Und könnt euch das einmal zu Gemüte führen. Es ist wirklich lohnenswert, finde ich. Und es tut auch den Horizont ein bisschen erweitern, wenn es ein bisschen Blöterli drin hat.
Mal etwas anderes.
Absolut. Denkt dran, das Leben ist zu kurz für schlechten Schaumwein.
Absolut. Vielen Dank und viel Freude und eine schöne Weihnachtszeit.
Weinfach, der Wein-Podcast mit dem Reto Scherer und der Karin Frautschi. Alle Folgen auf mövenpick-wein.ch.